BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
In diesen Hof nun traten die verkappten Junker mit ihrer Begleitung jetzt unfreiwillig ein. Und so wenig die Haufen schmausenden und zechenden Gesindels in Waffen, an denen sie vorübergeführt wurden, ihnen gefielen, so unerwartet war die gute Aufnahme, die sie bei dem Hauptmann und seinem Unterbefehlshaber fanden. Beide schienen trunken vom Wein und zu genauen Untersuchungen wenig aufgelegt. Nach kurzem Examen, wo bei Luft sein Wohlgefallen an so kräftigen Burschen, wie die Fremden sich zeigten, ausgesprochen hatte, lud er sie ein, bei ihm zu bleiben, unter seinem Fähnlein zu dienen und vorderhand sich zu ihm niederzusetzen an das Feuer und sich gleich ihm mit Speis und Trank zu erquicken. Das Letztere taten die Jünglinge so unbefangen als möglich. Während sie auf Strohbündeln und umgestürzten Gefäßen saßen und, um nicht befragt zu werden, selbst viel redeten, schwatzten und auch den Becher nicht verschmähten, den bald eine rohe Faust, bald die zarte Hand einer Novize ihnen darbot, wurde die Aufmerksamkeit auf ein Getöse gelenkt, das vom äußeren Hoftor her sich näherte. Ein Trupp von den Schwarzen kam unter wildem Geschrei heran, etwas umringend, das man noch nicht zu unterscheiden vermochte. Jetzt zeigte es sich. Es war ein Weib mit einem weinenden Knäblein auf dem Arm, das mit Mühe die vielen Angriffe von sich wehrte, womit seine rohe, mit Messern und Äxten bewaffnete Umgebung es ängstigte. »Heda, Läuterer! Klunk von Budeleben«, hieß es, als der Haufe dem Lagerplatz des zweiten Befehlshabers nahegekommen war. »Schau, hier das Weibsbild mit dem Balskindlein, das wir eine halbe Stunde weit weg im Gehölz fingen. Es hat sich durchschleichen wollen, war verwirrt und ist nicht richtig mit ihm. Den Buben her, Hexe! Lass sein feines Hemdlein schauen!« Damit wollte der, welcher gesprochen hatte, dem Weib, das bürgerlich gekleidet war wie die Frauen kleiner Städte, den etwa zweijährigen Knaben vom Arm reißen, in der Absicht, ihn dem Läuterer Klunk näher zu bringen. Aber jene hielt das Kind fest an ihren Busen gedrückt. »Lasst mich«, rief sie, »ich gebe mein Kind nicht vom Arm.« »Wo bist du her?«, fragte Klunk mit barscher Stimme, während alle Augen sich auf die Frau und den Haufen richteten, der sie umgab. »Aus dem Reich, lieber Herr«, entgegnete sie zitternd, »und nach Haßfurt gedachte ich, zu einer Base mit meinem Kleinen zu eilen, weil es bei uns Kriegsnot gibt.« »Recht so«, rief der Läuterer, »Krieg muss sein überall. Und dein Name, Weib?« »Sarah Betheimin«, war die Antwort, »eines Schuhmachers Wittib, und dieses Knäbelein ist mein Letztgeborener.« »Glaubt's nicht, sie belügt euch«, rief einer der Bauern, »man muss ihr den Leib aufschneiden und den Buben zerschmettern an der Mauer. Er ist eines adeligen Brut. Betrachtet nur dieses Leinengewebe, alle Teufel sollen mich holen, wenn das eine Schuhmacherskind ist. Ich selbst bin ein Schuhmacher und...« »Was hast du?« fragte in diesem Augenblick der Junker von Steinau den erbleichenden Gerold, welcher ihm krampfhaft den Arm drückte. »Es ist«, erwiderte dieser zu seinem Genossen gewandt, leise und mit bebenden Lippen, ohne dass es die Bauern bemerkten, welche mit dem Weib beschäftigt waren, »es ist mein Bruder Kuno mit seiner Amme. Unmöglich, flüsterte jene erschrocken. Wie käme er hierher? Du täuscht dich, Gerold. Wollte Gott, aber was glaubt ihr? Werde ich mein Brüderlein nicht kennen? Und die getreue Sarah? Wie sie hierher kommt, wissen die Heiligen. Mir ahnt ein Unglück, Bruder. Sie fuhren rasch auseinander, um durch ihr leises Reden keinen Verdacht zu erregen. Unwillkürlich starrte Graf Gerold nach dem Knaben und dessen Trägerin hin, welche fortfuhr, bei ihrer Seelenseligkeit zu beteuern, dass sie eine schlichte Bürgersfrau und das Kind das ihrige sei, als jetzt zufällig ihr Blick dem starr auf sie gerichteten Auge des Edelknaben begegnete. Das Wort versagte ihr. Mitten in der Rede hielt sie inne. Sie zuckte zusammen, und es hätte nicht viel gefehlt, dass sie das Kind zu Boden fallen ließ. Doch ermannte sie sich mit sichtlicher Anstrengung, gab ihrem Blick eine andere Richtung, und indem sie sich selbst wegkehrte, um nicht gezwungen zu sein, abermals nach dem Sohn ihrer Herrschaft hinüberzuschauen, den sie trotz seiner Verkleidung erkannte, winkte sie ihm unmerkbar zu, dass er sich ruhig verhalte. Es war eine schwere Aufgabe für den Jüngling, der keine Furcht vor Gefahr kannte, sobald ihn diese allein betraf. Aber jetzt musste er seinen und seines Hauses kleinen Liebling, das Herzblatt seiner gräflichen Mutter, in dieser erblicken. Und zwar in drohender, wenn das Geschrei und der Tumult der Bauern wuchsen mit jeder Sekunde, und die Amme hatte kaum noch Kraft genug, sich und den Kleinen vor den Angriffen zahlloser Fäuste zu schützen, welche gewaltsam nach dem Letzteren langten. Mit der einen Hand das Kind verteidigend, presste sie es mit der anderen fest an sich. Und da auf ihre Worte nicht mehr gehört wurde, brach sie in ein lautes Hilfegeschrei aus. Das war mehr, als Gerold mit bis dahin behaupteter Ruhe und Fassung anzuschauen und zu hören vermochte. Jede andere Rücksicht vergessend, sprang er vor, riss einem der ihm zunächst Stehende das Messer aus dem Gürtel und stürzte sich, alles auf die Seite stoßend, zu dem bedrängten Weib. »Zurück«, rief er mit einer Löwenstimme, »zurück, wem sein Leben lieb ist! Was wollt ihr von diesem schuldlosen Kind? Was von diesem Weib? Ich dulde es nicht, dass ihr sie antastet. Zurück!« »Ach, mein Heiland«, klagte die Amme sich vergessend und vor ihm auf die Knie sinkend, »Junker Gerold, beschützt mich und euer Brüderlein. Nach Schloss Stolberg sollte ich es tragen zum Großvater, weil Schloss Kastell verbrannt ist. Ich kann nicht mehr.« Ihre Arme sanken schlaff zurück. Der Knabe glitt von ihrer Brust zu Gerolds Füßen auf den Boden, und diesen Augenblick benutzte ein furchtbar aussehender, bärtiger Mann, nach ihm zu greifen. Er packte ihn bei den zarten Beinchen, ehe Gerold es verhindern konnte, und indem er ihn emporriss, brüllte er, »Da seht ihr's, Genossen, Adelsbrut, Verräterei, verkappte Junker unter uns, niederträchtige Kundschafter vom Zabelstein! Äxte herbei, schlagt sie zu Boden!« Zu gleicher Zeit tat er zwei Schritte nach einem steinernen Pfeiler, der den Kreuzgang stützte, holte mit seinem Arm aus und machte eine Bewegung, als wolle er den Knaben dagegen schleudern und an der Mauer zerschellen. In demselben Augenblick aber hatte Gerold ihm nachspringend ihn von hinten gepackt und stieß ihm das Messer bis an das Heft in die Brust. Ein hervorsprudelnder Strahl dunkelroten Blutes ergoss sich. Der Mörder taumelte, ließ seine Beute fallen, stürzte brüllend in die Knie. Dies Sehen und Ausbrechen in rasende Wut war für den Haufen das Werk eines Augenblicks. Wie heulende Wölfe stürzten die Schwarzen auf Gerold, den Urheber so großen Frevels. »Zu Hilfe, Freunde«, rief dieser, mit dem Rücken gegen den Pfeiler gelehnt und sich verteidigend mit jener Waffe, der er habhaft werden konnte, während Sarah den betäubten Knaben ergriff und mit ihm zu den Füßen einer Nonne eilte, welche im Kreuzgang erschien. Giso und Kunz ließen sich nicht zweimal rufen. Trotz der Übermacht hatte jeder sich einer Axt bemächtigt und stürzte in das Gedränge, sich bahnbrechend zu dem dicht umringten Freund. Hinter ihnen schloss sich der Kreis wieder, der sich in weniger als einer Minute zu einem kämpfenden, wütenden Mordhaufen gestaltete. Spieße, Messer und Beile klirrten über seinen Häuptern und fielen in tödlichen Schlägen nieder. Klagegeschrei erhob sich und verstummte, und bald rieselten unter den Füßen der Kämpfer Bäche von rauchendem Blut hervor über die Steine. Der Haufen hielt plötzlich in seiner Wut inne und teilte sich. Da lagen die drei Jünglinge unter dem Pfeiler hingestreckt. Aus tiefen Wunden strömte ihr Leben dahin oder war schon entflohen. Gerolds Antlitz küsste den Boden, aber seine weit ausgestreckten Arme schienen noch sterbend nach dem Bruder gelangt zu haben. Kunz von Giech lag über einem getöteten Feind, jedoch selbst nicht mehr atmend, die offene Brust von zahlreichen Messern zerrissen. Ach, er war fast unter den Mauern der Burg gefallen, wo Vater, Brüder und Reisige in Menge das Schwert gezückt haben würden, sein junges Leben zu schützen. Gisos Haupt, ganz hinten übergesunken auf die Schultern, war erbleicht. Aus seinen Locken aber rieselte das Blut. Sie verbargen und deckten in ihrer weichen Fülle die klaffende Todeswunde, von der Schärfe eines Beils geschlagen. Drei hoffnungsvolle Sprösslinge edler Stämme lagen ermordet, herausgerissen aus dem blühenden Dasein am Boden. Und diejenigen, welche sie gefällt hatten, standen mehrere Minuten lang schweigend da und schienen eine Art von Ehrfurcht vor einem so rühmlichen Ende zu empfinden. Die Rohesten unter den Schwarzen waren still. Niemand beleidigte die Leiber der Gefangenen, niemand schalt sie, niemand fluchte ihnen, sie ruhten in dem heiligen Frieden des Todes. Aber Sarah, die Amme, kam und warf sich über Gerold. Sie schlug ihre Brüste, raufte ihr langes Haar, goss Ströme von Tränen über ihm aus und machte ihrem Herzen in lauten Klagen und Verwünschungen Luft. »O ich Unglückseligste«, schrie sie, »was habe ich getan?« »Um den Kleinen zu retten, den meine Brüste gesäugt, habe ich diesen Großen geopfert. Wie soll ich wieder vor das Antlitz meines Grafen, meiner Gräfin treten? Ihr Unmenschen, ihr Mörder, ihr Höllengeister, wohnte denn kein Funke Mitleid in euch?« Dann fuhr sie leiser fort, ihr Antlitz auf die Schulter des Toten geneigt. »Gerold, Graf Gerold, allerliebster Junker, erwach doch um Gottes Willen. Die Mutter sitzt daheim unterm Nussbaum seit 4 Tagen mit den Töchtern, weil wir kein anderes Obdach mehr haben. Unterm Nussbaum. Lieber Junker, liegt sie siech und krank bei Tag und Nacht. Und der Vater ist fortgehend Würzburg, dem Bischof zu Hilfe, und unsere Schlösser sind zu Asche geworden. Erwach doch, Junker Gerold, und tröstet die Mutter in ihrem Kummer. Sie muss ja sterben, wenn ihr dahin seid, ihr Erstgeborene. O Jammer, o Weh!« Aber er erwachte nicht. Die Nonnen trugen die Leichen der Jünglinge in ihre Kirche und ließen sie in der Gruft begraben. Es mochte fast ein Jahr vergangen sein, und der Bauernkrieg war zu Ende, da erschienen eines Tages 3 blasse, schwarz gekleidete, tief trauernde Frauen im Kloster von Mariaburghausen oder in dessen übrig gebliebenen Trümmern, geleitet von einigen Nonnen und der armen Sarah. Im Hof hielten Rosse mit schwarzen Decken und Sänften und Wagen und reisige Knechte. Es waren die Mütter der ermordeten Edelknaben, welche kamen, um ihre Söhne zu holen. Aber nicht an ihre liebenden Herzen und in ihre zärtlichen Arme, sondern nur in die Gruft ihrer Ahnen. Dies ist die Sage, welche an der Kirchenwand von Mariaburghausen ihr melancholisches Geflüster erhebt, das wohl geeignet sein dürfte, jeder Mutter eine Träne zu entlocken. Da wir aber nicht wissen, ob ihr zu trauen sein dürfte, noch mit Bestimmtheit sagen können, dass sie wirklich existiere, denn eine Sage ist ein sehr unsicheres Wesen, so verlassen wir den ehemaligen Nonnensitz, schiffen auf der Fähre nach Haßfurt hinüber und mieten unterhalb der Mauern dieser hübschen Mainstadt, welche ihre trotzigen Türme und Zinnen wie eine kleine Unüberwindliche im Strom spiegelt, einen Nachen, um darin eine Strecke weit zu Wasser zu reisen. Es ist unglaublich, wie alle diese kleinen, am Ufer gelegenen Städte dieser Gegend gewappnet und gerüstet sind, und es scheint, als hätten sie besondere Sorgfalt darauf verwandt, sich vor feindlichen Überfällen von der Wasserseite her zu schützen. Dass sie übrigens zur Zeit des Faustrechts Ursache haben mochten, auf ihrer Hut zu sein, lässt sich erklären, wenn man an den Übermut und die Raubsucht des mächtigen Adels denkt, der reichsunmittelbar hier hauste und dessen Burgen von allen Bergen auf die Städte herabdrohten. In der Stadtkirche zu Haßfurt befindet sich eine Ritterkapelle dieses Adels, von der fränkischen Ritterschaft im Jahre 1392 gestiftet, voller Waffen und Epitaphien, unter denen sich auch die des Johannes von Hutten befinden. Als nach gedämpftem Bauernaufruhr Bischof Konrad von Würzburg vor den Mauern der Stadt erschien, um sie wieder in Besitz zu nehmen, mochte manches schuldbewusste Herz darin beben. Denn die Städte hatten es mit den Bauern gehalten. Und auf dem Markt des guten Haßfurt ließ der Bischof ein Schafott errichten. Und 7 seiner angesehensten Bürger sollten es besteigen. Da gab es Jammer und Wehklagen in der Stadt und Fußfall der Weiber und Kinder vor dem erzürnten Herrn, aber vergebens. Das Schwert des Scharfrichters war bereits gezückt und seine Opfer fielen ihm zu wie in den übrigen Städten, die der Bischof auf seinem Blutzug berührte. Wie sanft der freundliche Strom unseren Nachen zwischen blühenden Ufern dahinträgt. Rebenbedeckte Berge zur rechten, zur linken in etwas weiterer Entfernung vom Ufer die Höhenkette, deren letzte Spitze der Zabelstein heißt, nach der bischöflichen Feste, die einst hier stand und welche die Bauern, trotz der tapferen Gegenwehr des Schlossvogts Hans von Giech, erstürmten und der Erde gleichmachten. Nur noch wenige Trümmer deuten die ehemalige Existenz dieser Burg an. Dagegen tritt rechter Hand fast in gleicher Linie mit derselben auf dem anderen Ufer das Schieferdach eines ansehnlichen Schlosses hervor, das, wie alle neueren Schlösser Frankens, von schönen, glatten Quadersteinen erbaut und mit architektonischem Reichtum ausgestattet ist. Es erinnert in dieser Beziehung an Pommersfelden. Schloss Theres heißt diese schöne und freundliche Residenz eines glücklichen Besitzers, der aus den Fenstern auf 2 Straßen oder Verbindungswege herabsieht, nämlich auf den Strom mit seinen beladenen Kähnen und auf die wohlerhaltene Chaussee zwischen Bamberg und Schweinfurt. Es liegt noch 3 Stunden von letzterer Stadt und war ursprünglich ein Mönchskloster des Benediktinerordens. Und in seiner Kirche befand sich das Grabmal des unglücklichen Grafen von Babenberg, der durch den Verrat eines Priesters in die Gewalt seines Feindes geraten war, des Kaisers Heinrichs II., der ihn hier enthaupten ließ. Das Kloster befand sich, wie alle seinesgleichen, in sehr blühenden Umständen, als es im Bauernkrieg, der hier leider oft genannt werden muss, gänzlich verwüstet und zerstört wurde. Erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde das neue Prälaturgebäude, das wir auf unserem Bild sehen, aufgeführt, nebst einer prächtigen Kirche mit schönen Türmen, die aber nach der Säkularisierung und dem Verkauf von dem Käufer leider abgerissen wurde. Als die Glocken von Theres, bevor sie abgenommen wurden, zum letzten Male läuteten, trauerte das ganze Tal. Viele Bitten für die Erhaltung der schönen Kirche wurden an den Eigentümer gerichtet, aber dieser, ein protestantischer Herr, war taub dagegen. Die Glocken wurden an Juden verkauft und aus den Quadern der Kirche wurden Ställe gebaut. Denn das Zeitalter der Nützlichkeit war gekommen und die Poesie, Klöster, Burgen und Dome an ihrem weinenden Herzen wanderte aus. Der jetzige Besitzer von Theres, es kam seitdem an einen anderen Herrn, hat das Innere des weitläufigen Schlosses mit Geschmack und Pracht einrichten lassen. Korridore und mehrere Säle sind geschmackvoll in Fresko gemalt. In der Tat ist es ein Palast, den ein Fürst bewohnen könnte. Breite Treppen, lange Galerien, in denen der Fuß des Wandelnden hallt. Flügeltür an Flügeltür und hohe Gemächer mit reizenden Aussichten nach allen Seiten sind Eigentümlichkeiten des Schlosses von Theres, an dessen Garten das Dorf gleichen Namens grenzt. Kaum eine Meile unterhalb Theres, auch am rechten Ufer wie dieses, bietet sich unserem Auge abermals ein außerordentlicher Bau dar, aber es ist kein Palast, sondern eine malerische, wohlerhaltene, schöne Burg mit gezackten Giebeln. Über dem Dorf Schonungen erhebt sich Meinberg, eine ehemalige Residenz der ersten Vasallen des Hochstifts, der Grafen von Henneberg. Viel könnten die Mauern dieser alten Burg erzählen, wenn wir Zeit hätten, ihre lange Geschichte zu hören. Manch schöne und hohe Frau schaute durch diese Fenster in das Tal und von diesen Söllern herab. Auch Adelgunde, Graf Wilhelms Gemahlin, eine Prinzessin von Kleve von Geburt, die ihr Spiel mit dem Bischof trieb, als dieser in der Not von den Bauern bedrängt, ihres Gemahls Hilfe erflehte und mit großen Summen zu erkaufen gedachte und doch nicht fand. Hierher nahm sie das Bild eines jungen Ritters mit, den sie am bischöflichen Hof kennengelernt hatte und den leidenschaftlich, glühend und hoffnungslos zu lieben ihre Strafe wurde für den Verrat, den das schöne Weib an dem Lehnsherrn ihres Gatten übte. Graf Wilhelm tauschte später dieses Schloss an den Bischof gegen die Stadt Meiningen. Es blieb seitdem Eigentum des Stiftes, wurde nach dessen Auflösung der Sitz eines Landgerichts, Forst- und Rentamtes und ist gegenwärtig Eigentum eines Kaufmanns zu Schweinfurt, der die Räume des Schlosses, außer demjenigen Teil, den er zu seinem und seiner Familie Aufenthalt sehr geschmackvoll im Stil des Mittelalters hat einrichten lassen, zur Herstellung einer Tapetenfabrik benutzt hat, welche ausgezeichnete Waren liefert. Herr Sattler, so ist der Name des Eigentümers, hat auch eine kleine Gemäldegalerie und verschiedene wertvolle Altertümer in den Gemächern von Meinberg gesammelt. Man genießt von den Fenstern, Altanen und Terrassen der alten Burg eine herrliche Aussicht. Was aber würde Fürstin Adelgunde sagen, wenn es ihr vergönnt wäre, als Geist durch ihre einstige Residenz zu wandeln? Wenn sie die Räder der Maschinen schwirren hörte und ihre Säle mit Farbtöpfen angefüllt fände. Es liegt allerdings nicht viel daran, was ein solcher Geist dazu sagen würde. Er hat seine Zeit gehabt, lasse er uns die unsrige. Wir lassen das auf sich beruhen, wie die Säule selbst, sagen dem einsamen Geibach Lebewohl und erreichen nach kurzem Marsch das niedliche Städtchen Volkach, dessen einzige lange Straße soeben von buntem Jahrmarktsgewühl belebt ist. Wie es hier so viel heiterer ist als in dem stillen Park von Geibach mit seiner melancholischen Konstitutionssäule. Das Landvolk in Festkleidern hat sich versammelt und wogt bei hellem Sonnenschein in fröhlichem Getümmel zwischen den Buden, welche freilich keine Londoner oder Pariser Erzeugnisse bieten, aber doch recht nützliche und artige Sachen. Die Tracht der Bauern in der näheren Umgebung von Würzburg zeigt hier ihr Eigentümliches. Die Burschen in weiten Beinkleidern, sehr kurzen Jacken und Westen von rotem Scharlach mit Gold verbrämt, aber auch von so wunderbarer Kürze, dass man versucht werden möchte, noch etwas daran zu wünschen, sehen gar nicht übel aus und ihr Hut ist vollkommen malerisch. Er besteht aus einem niedrigen Kopf mit sehr breiter Krempe, welche an den Seiten emporgehoben ist. Goldene Schnüre oder schwarze Bänder mit Gold durchwirkt und eingefasst umschließen den Ersteren und halten die Krempe in ihrer aufgerichteten Stellung fest, worauf sie nach hinten weit über dieselbe herabfallen. Ein solcher Hut ist ungemein kleidsam und erinnert an die Hüte andalusischer Hirten. Auch die Oberröcke der Männer haben dermaßen kurze Taillen, dass die Knöpfe, welche dieselbe bezeichnen, ihnen fast zwischen den Schultern stehen. Die Tracht der Frauen ist knapp und zierlich, aber sie lieben helle Farben, Silber- und Goldkettchen an den roten Miedern und Bänder im Haar. Tritt man aus dem südlichen Tor des Städtchens Volkach, so zeigt sich auf einem hohen Berg, dessen Fuß der Main in graziöser Windung umspült, abermals eine schönbornsche Besitzung, das Schloss Hallburg mit seinen gotischen Giebeln und einem Turm. Wir lassen es rechter Hand liegen und wandern nach dem lieblich gelegenen Städtchen Sommerach, dessen Berge einen in gutem Ruf stehenden Wein erzeugen. Herr Mohr im Schwan, ein äußerst gefälliger Mann, hat die freundliche Gewohnheit, durstige Pilger gegen ein billiges damit zu erquicken. Schon ehe man Sommerach erreicht hat, sieht man links, wo das Maintal sich öffnet, zwei stumpfe Türme aus der Ebene emporragen, von denen der eine höher ist als der andere und die schwarzen Schieferdächer langer und großer Gebäude zeigen sich in der Nachbarschaft derselben. Ein Kloster? Ja, so ist es, teurer Leser. Wenigstens die Ruine eines solchen ist Schwarzach. Tritt näher hinzu und betrachte auf dem Bild, das wir dir nachstehend bieten, den sanften Strom, wie er den Nachen, mit Landleuten besetzt, geduldig auf seinem Rücken trägt und die unglückliche Kirche, deren Ruine sich auf dem Ufer erhebt. Sie war einst schön wie die von 14 Heiligen, mit deren Bauart sie Ähnlichkeit hat, aber jetzt ist sie im raschen Verfall begriffen. Schwarzach war ein Benediktinerkloster und reich wie alle diese Stifte. Es hatte aber viel Unglück. Im Krieg des wilden Markgrafen Albrecht, wieder die Bistümer, wurde es bis auf die Kirche abgebrannt und 60 Jahre später im Bauernkrieg völlig zerstört und eingeäschert. Bei Bischof Konrads mehr erwähnter Lustreise mussten in dem nahen Städtchen Schwarzach drei Bürger ihre Köpfe dafür hergeben. Erst zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts erhielt das Kloster seine jetzige Gestalt und blühte fürstlich bis zu dem allgemeinen Wetterstrahl, der auch sein Dasein an der Wurzel traf. Jetzt verfällt die einst prächtige Kirche und die Gebäude werden zu landwirtschaftlichen Zwecken benutzt. Wir aber folgen dem Strom, der uns alsbald wieder unter die Mauern eines Klösterleins führt. Dettelbach liegt auf dem rechten Ufer, ziemlich hoch und sehr malerisch von Weinfeldern und Bergen umgeben. Es ist viel bescheidener in seiner Erscheinung als Schwarzach, Ebrach und Banz, aber es hat einen wesentlichen Vorzug diesen drei stolzen, ehemaligen Abteien voraus. Einen Vorzug, auf den man allerdings einigen Wert zu legen berechtigt sein dürfte, nämlich die Existenz. Jene waren, Dettelbach ist. Es ist noch heute Kloster, in seinen gemütlichen Kreuzgängen und Galerien, welche mit braunen Heiligenbildern, Gemälden und Stationen angefüllt sind, wandeln noch die trauten, poetischen Gestalten, die dem norddeutschen Leben fehlen, die braunbekutteten, sandalenbekleideten, freundlichen Diener Gottes. Sie gehören zum Orden des heiligen Franziskus, einem Bettelorden im Grunde, und vermutlich ist dies die Ursache, warum der Staat, als er die reichen Abteien verschluckte, die Klöster der Franziskaner und Kapuziner bestehen ließ. Es sind deren noch 6 bis 8 im Königreich Bayern. In Dettelbach leben noch 16 bis 20 Mönche unter einem Prior in recht ansehnlichen Gebäuden, die mit einer schönen Kirche geschmückt sind. Diese Mönche sind freundliche, teils junge Männer, die den Fremdling bereitwillig in ihrem Kloster umherführen, ihm jede Zelle zeigen, höflich Rede und Antwort geben. Auch gastfrei sind sie. Sie erquicken den Armen, der an ihre Pforte pocht, und bewirten den Bemittelteren in ihrem Refektorium. Lässt dieser dafür ein Geschenk zurück, so nehmen sie es bescheiden und dankbar an. Der Pater Prior ist ein kluger und gebildeter Mann, in dessen Zelle eine Art klösterlicher Eleganz herrscht. Möchte er in diesen Zeilen, wenn sie je vor sein Auge kommen sollten, eine aufrichtige Anerkennung seiner Vorzüge und Dank für ein freundliches Mahl und Nachtlager in seinem Kloster finden? Wer trinkt nur all den Wein, der an den Ufern unseres Stromes wächst? Die Berge sind ununterbrochen vom Fuß bis zum Gipfel mit Reben bedeckt, und zwar schon seit Ettmann, also meilenweit von hier. Hier aber erst scheint man im Herzen des Weinlandes angekommen zu sein. Reben und nichts als Reben, wohin das Auge sieht. Dettelbach gegenüber, am Fuß des Schwabenberges, ragen die Zinnen mehrerer bedeutender Orte. Die Heimat des unglücklichen Edelknaben ist unter ihnen, das schöne Schloss Kastell, welches späterhin wieder aufgebaut wurde, nachdem es die grausamen Bauern niedergebrannt hatten. Die Laubkronen mehrerer Bäume umgeben das Grafenschloss. Sollte vielleicht die des Nussbaumes noch darunter sein, unter dem die Gräfin mit ihren Fräuleins aus Mangel eines anderen Obdachs wochenlang wohnte, weil ihre Residenzen alle zu Asche geworden waren? Jener amme Säugling, dessen verhängnisvolles Erscheinen im Klosterhof von Mariaburghausen 3 edle jugendliche Leben kostete, muss doch ein Jüngling, ein Mann und Vater geworden sein, denn er hatte keinen Bruder außer Gerold. Und das Geschlecht der Grafen von Kastell blüht noch heute. Auch Rüdenhausen, ein anderer Sitz dieses berühmten Geschlechts, ist vom Klostergarten zu Dettelbach sichtbar. Wir verlassen diesen jetzt und führen den geneigten Leser durch das Städtchen Dettelbach, das die große Merkwürdigkeit hat, sehr klein zu sein und doch einen sehr guten Gasthof zu besitzen, den Löwen. Der reichste Kaufmann des Ortes verstand die Kunst, nach sich selbst zu streben und sich viel tausendmal zu gewinnen, denn er heißt Thaler. Nachdem, so erzählt die Chronik, 1525 Bischof Konrad zu Würzburg seinen Städten, die es gegen ihn mit den rebellischen Bauern hielten, bei deren Einnahme eine blutige Visite gab, machte er bei Dettelbach den Anfang und es mussten 7 Bürger die Köpfe hergeben. Nicht mehr als billig, aber sie mögen doch an diesem Tage sehr gezagt haben, die guten Dettelbacher.